stehst auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein. Was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt...
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen. Ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder auch El Duderino, falls Ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Da sind sie wieder. Und ihr, wer genau hinhört, kriegt mit, nicht nur die schöne Hintergrundmusik läuft hier, Ecstasy of Gold, sondern man hört die ein oder andere Stimme, denn wir sind wieder mal rausgegangen aus dem Studio A. Wir wollen auch unter die Filmfans gehen, wir wollen sichtbar sein, das ist wichtig. Hallo Patrick erstmal.
Hallo Reinhard.
Wir sitzen hier auf einer Bank, hier wird im Hintergrund auch noch Musik angespielt. Und die nächsten zwei Stunden geht es um Filme. Natürlich ist das Hauptwerk, was wir heute besprechen, Christopher Nolans Die Odyssee. Aber wir haben auch andere Filme zu besprechen. Es gibt einen neuen Evil Dead Film, die Evil Dead Reihe, Tanz der Teufel, ursprünglich im Deutschen, hat einen neuen Film hervorgebracht. Was haben wir noch alles?
Also wir sind ja immer so wohlwollend unterwegs, da kann ich schon mal sagen, wir werden heute auf jeden Fall mindestens zwei Filme besprechen, die nicht so gut sind, und einer davon, das kann ich jetzt schon mal sagen, weil mir der Puls wirklich schwillt, ist eine Realverfilmung des wundervollen Films Vaianas, der jetzt neu im Kino gestartet ist. Darüber sollten wir mal reden.
Dann gibt es ein Gespräch zu hören mit Eva Trobisch und mit Florian Lukas und mit Frieda Hornemann, Filmbeteiligte von etwas ganz Besonderes, ein Film, der jetzt auch aktuell im Kinoclub läuft. Und dann reden wir noch über andere Sachen, dies und das, und beobachten hier weiter ein bisschen den Hirschgarten, denn da sitzen wir gerade, im Hintergrund wird Musik gespielt, Kinder spielen auf dem Spielplatz. Es ist das pure Leben. Jetzt gibt's aber erstmal Filmmusik.
Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are. It's my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through. I'm
damit nochmal offiziell hallo und herzlich willkommen zu Zwei glorreiche Halunken, dem Filmmagazin auf Radio Frei. Und wir haben es eben schon erwähnt, wir sind rausgegangen. Wir wollen ja auch die Filmfans möglicherweise sehen, die uns regelmäßig hören. Das heißt, wir sitzen hier an einem zentralen Ort in Erfurt am Hirschgarten. Das werdet ihr auch hören. Es wird immer mal ein Bus vorbeikommen, eine Straßenbahn vorbeifahren. Es ist richtig viel los. Hinter uns ist der Kinderspielplatz. Vögel werden möglicherweise zwitschern und vielleicht wird sich der ein oder andere sogar in eine Diskussion einmischen. Und wir beginnen mit dem ersten Film, ein Schweizer Film, über den wir kürzlich schon mal gesprochen haben, Plitsch Platsch Forever, der jetzt angelaufen ist, in ausgesuchten Kinos an ausgesuchten Tagen läuft. Ein Kinderfilm, hat das Kindermedienfestival Goldener Spatz eröffnet und ich glaube, wenn ich es recht erinnere, Patrick, hast du ihn sogar dort auch gesehen und in Gera, glaube ich, gesehen, an einem ungewöhnlichen Ort, oder wo hast du ihn gesehen?
Ja. Ich durfte den im Gera in dieser wunderschönen Kunst- und Kultur-Arena-Halle, ich weiß gar nicht, wie es genau ist, durfte ich den genießen, genau.
Wir haben ja oft schon darüber gesprochen, was Kinderfilme ausmacht. Was macht denn der Film? Also vielleicht können wir auch die Geschichte ein bisschen eintauchen. Plitsch Platsch Forever, wir merken schon, es geht um Wasser, es geht um ein Schwimmbad, es geht um Freunde und Freundinnen, die wollen eigentlich, dass ein Schwimmbad wieder aufmacht, weil es geschlossen werden soll oder so. War klappt die Geschichte?
Ja, genau. Also man kennt das ja. Also erstens muss man sagen, das ist so ein typischer Sommerfilm und ich finde schade, dass er nur an ausgewählten Orten spielt. Eigentlich müsste man hier ihn wirklich breit starten, weil das der typische Sommerfilm ist. Wir folgen zwei Protagonistinnen, die immer ins Schwimmen gehen. Das geht schon los und man kriegt schon dieses Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber ich hatte das so, ich habe förmlich das Chlor gerochen und ich mochte das sehr und auch den Spaß, den sie haben. Und eine der beiden Freundinnen muss wegziehen, weil das Schwimmbad schließt, weil einfach ihre Mutter hat da den Imbiss irgendwie. Und die müssen dann eben weg. Und in der Schweiz ist es wohl so, das habe ich auch auf dem Festival erfahren, dass da sozusagen über Petitionen auch unter 18-Jährige das machen können. Die haben da wie so ein, die haben da ein anderes System, wie Kinder und Jugendliche quasi mitbestimmen können auch politisch. Und es geht darum, eigentlich so eine typische Geschichte, wie retten das Schwimmbad und dann akquiriert sie, unsere Hauptdarstellerin, alle Kinder und Jugendliche im Ort, damit wir da so eine Petition starten und jeden Tag sind die auch bei der Bürgermeisterin und so und ist dann so und sie versucht eigentlich die Freundin wieder zurückzuholen, aber gleichzeitig entspinnt sich natürlich auch neue Freundschaften etc. Und das wird dann auch ein Film übers Abschied nehmen und auch übers Loslassen können, wie so ein Sommer auch loslassen können. Und ja, das sind die schönen Sachen des Films.
Und wir hören mal einen ganz kleinen Ausschnitt an, da wird auch einiges mal bestätigt, was du sagst. Es gibt zwei Varianten eines Trailers, einmal Schweizerdeutsch, den habe ich jetzt nicht rausgesucht, sondern extra die hochdeutsche Variante. Und da kriegen wir auch mit, dass eben das Teilhabe, wie du es eben gesagt hast, da auch Thema ist. Ein Ausschnitt aus Plitsch Platsch Forever.
Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal hier war. Niemand wollte mit mir spielen, bis ich Polly getroffen habe.
Danke, Mami.
Seitdem ist sie meine allerbeste Freundin.
Die Anlage von Plitsch Platsch ist kaputt.
Und wann macht's wieder auf?
Wir haben leider keine Möglichkeit gefunden, die Sanierung des Schwimmbads zu finanzieren.
Ihr zieht nach Toronto? Ich vermisse dich jetzt schon.
Ich auch.
Ich schwöre dir, ich mache alles, damit das Plitsch Platsch wieder öffnet.
Dann könnten wir ja wieder zurückkommen.
Ich weiß ja schon, wer mir dabei hilft. Das schlauste Mädchen von ganz Rotville.
Pola, es geht ums Freibad.
Ihr wollt es doch auch sicher wieder zurück.
Wie kommst du darauf? Wir haben jetzt das.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Kinderfilm Plitsch Platsch Forever, den wir hier vorstellen. Und du hast eben schon gesagt, also eine kleine Geschichte, die aber auch größere Themen wie Teilhabe und Partizipation, das sind immer so große Worte. Wenn ich das schon ausspreche, dann schräubt es sich mir schon so ein bisschen. Aber ich glaube, der Film macht das ganz geschickt, dass er eben nicht mit so einem Holzhammer daherkommt und ich habe eine Botschaft und ich möchte die Kinder an die Hand nehmen und für Demokratie werben, sondern es wird so ein bisschen subtiler gemacht, habe ich daraus gehört.
Na, nicht nur subtiler, es ist nebenbei. Also ich finde diesen Film, also ich meine, das ist ja immer das, was wir sagen, so ein Kinderfilm muss für die Kinder sein, der muss da Anknüpfungspunkte schaffen und das schafft er einfach erstmal auf erster Linie. Alleine so die Kinder, wie sie sich zusammenrotten und sagen, naja, dann nehmen wir jetzt den Stadtbrunnen. Und das sind alles so kleine Ideen und so, wo jeder, der schon mal irgendwie im Sommer unterwegs war und auch diese Sommerferien rummeandern, das haben wir ja gar nicht mehr, wir Erwachsenen, sondern so, oh, was machen wir heute? Keine Ahnung, ich frühstück jetzt mal und dann gucke ich weiter. Und diesen Spirit und dieses Gefühl und auch dieses Sommerliche und dieses Freundschaftsbildende, das ist das Besondere erstmal an dem Film. Du denkst nicht darüber nach, irgendwas zu retten. Du bist einfach damit konfrontiert, dass du sagst, verdammt nochmal, ich will im Sommer schwimmen gehen und das klappt nicht. So, und das hat man einfach erstmal als große Ebene genommen und diese ganzen anderen Versatzstücke, Partizipation, wie du es schon, oder politische Partizipation oder dieses, also für mich ist das Thema Loslassen viel stärker. Dieses Schwimmbad, dieses alte Schwimmbad loslassen und Freundschaften loslassen und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Thema einfach. Und das kommt aber nebenbei und kommt nicht mit diesem berühmten Vorschlaghammer, so wie, das macht man ja manchmal, dass dann einfach irgendwie so uns gezeigt wird, ah, und noch eine Pause gelassen wird, jetzt sollen wir darüber nachdenken. Das hat der Film gar nicht. Der hat ein wundervolles Tempo und lässt uns wirklich diesen Sommer richtig spüren. Und das war eine brillante Entscheidung der Regisseurin und Drehbuchautorin. Das ist ja, glaube ich, eine andere Drehbuchautorin, aber dass die sich da zusammengesetzt haben und da viel einfach sich erstmal mit den grundlegenden Sachen eines Sommers und eines Schwimmbads auseinandergesetzt haben. Und das ist immer eine schöne Voraussetzung, weil darauf entwickelt sich alles und das passiert alles so selbstverständlich, sehr harmonisch, sehr durchgehend und dadurch für Kinder und Jugendliche wahnsinnig gut nachzuvollziehen, aber auch für uns Erwachsene natürlich.
Klingt alles richtig gut. Wir haben ja über den Film auch schon gesprochen, damals beim Kindermedienfestival Goldener Spatz, Blitzsplash Forever. Und das merkt man immer so, so schön die Filme sind. Wir kriegen natürlich auch mal mit, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass dann die mitunter auch prämierten Filme des Goldenen Spatzen in Thüringen laufen. Das war schon im vergangenen Jahr so. Da hat es groß abgeräumt, der Film Das geheime Stockwerk, der wirklich nur in ausgesuchten Kinos gelaufen ist. Jetzt der Eröffnungsfilm Blitzsplash Forever. Muss man auch ganz genau schauen. Aber jetzt nochmal, dass alle sich gedanklich da nochmal Notizen machen können. Blitzsplash Forever läuft in anderthalb Wochen im Erfurter Kinoclub und zwar von Montag bis Mittwoch. Montag den 27. Juli, Dienstag den 28. Juli, Mittwoch den 29. Juli, jeweils um 14 Uhr im Sommerferienkino.
Erzähl mir was von dir. Von deinen Hoffnungen und deinen Träumen.
Ich habe schon immer davon geträumt.
Zeit ist um, ich muss los.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin auf Radio Frei.
Es war einmal ein Mädchen, das lebte in Polynesien und sollte eigentlich Häuptling werden, beziehungsweise dem Vater, der Häuptling ist, nachfolgen. Das ist die Geschichte von Vaiana, die das erste Mal von Disney vor 10 Jahren als Animationsfilm präsentiert wurde. Es gab dann auch eine Fortsetzung und jetzt, Disney macht das ganz gerne, gibt es eine Live-Action-Variante von Vaiana, frisch angelaufen. Patrick hat für uns reingeschaut und also wenn ich es mal beschreiben kann, die Nase, die rühmst du eigentlich schon, ja, die geht schon, also ich habe jetzt versucht, die Geschichte ein bisschen zusammenzufassen, aber wir können ja gleich mal reinspringen, weil das war auch mein erster Gedanke, wie jetzt Vaiana Actionfilm und wie hast du es empfunden beim Schauen, weil du fandest ja die Animationsvarianten sehr gut, aber ich glaube, hier ist es jetzt nicht ganz so.
Ja, Gott sei Dank machen wir Radio, sonst würde man jetzt mein missgünstiges Gesicht sehen. Ich möchte ganz kurz sagen, Vaiana ist für mich der beste Animations-Disney-Film. Also nicht Pixar, sondern diese Reihen, sowas, alles Eiskönigin und Wreck-It Ralph und alles diese ganzen Sachen, was so in den, seitdem ja die Fusion mit Disney und Pixar stattgefunden hat und man sozusagen die ganzen kreativen Köpfe durch Tangled, also neu verfilmt, Rapunzel neu verfilmt, alles rübergekommen ist. Da waren sie am besten. Die Musik war am besten. Die PC-Gemeinde, da kannst du noch jemanden nehmen. Das ist so toll. Es wird nie thematisiert, dass sie schief, heißt es auch hier, des Dorfes wird. Ihr Vater ist der Chief. Das wird nie thematisiert, dass sie eine Frau ist. Und es wird kein Love Interest. Es ist wirklich eine wundervolle Geschichte, auch über Natur und auch über ungewöhnliche Leute. So, und jetzt war die Frage, warum kommt so ein Film raus? Und ich habe den Film geguckt und nach dem Film, ich war wirklich wütend während dem Film schauen. 1:1 die gleiche Geschichte. 1:1 die gleichen Songs. Also ich höre natürlich jedes Mal raus, wenn es anders gesungen ist leicht oder wenn man vielleicht ein Wort geändert hat, weil ich das Original, also den von 2016 war ja das dann, geschaut habe. Das hat mich so gestört, dass ich so nicht ernst genommen werde. Und dann habe ich im Abspann gesehen, ja, wer hat es dann produziert? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson hat schon im Original, also The Rock, vier Freunde, hat schon das Original gesprochen, den Halbgott Maui, und macht das hier auch. Und der hat den produziert. Und der Regisseur, mit dem wurde auch schon vorher, Lin-Manuel Miranda schon Hamilton zusammen gemacht. Der hat ja hier die Musik gemacht und war auch hier wieder federführend. Und dann hat sich was aufgedrückt bei mir. Ich glaube tatsächlich, dass das irgendwelche vertraglichen Dinger waren. Weil dieser Film, wenn man das Original nicht kennt, das ist ein wundervoller Film, wenn man Vaiana noch nicht gesehen hat. Er fasst den Spirit auf, die Songs sind gut getroffen, die Hauptdarstellerin ist toll, The Rock stört nicht. Also man hat wirklich den Spirit auch gut aufgegriffen. Aber wenn man das Original gesehen hat, merkt man einfach, dass man hier gerade um sein Geld gebracht wird. Das ist eine reine Geldmaschinerei. Und Disney, ich verteidige Disney jederzeit. Die haben wundervolle, auch grundbrechende Veränderungen in ihren Filmen aufgenommen. Also man könnte jetzt die Sklaverei in Dumbo sagen, man könnte den Tod der Mutter in Bambi sagen, man könnte so viele tolle Sachen sagen. Und dann kommen die um die Ecke und geben sich so wenig Mühe, Neuerungen reinzubringen. Das einzige Neue war Che-Ho und das kam eigentlich erst im zweiten Teil.
Was ist Che-Ho? Wer ist Che-Ho?
Nein, Che-Ho ist ein Ausdruck der Freude, das kommt im zweiten Teil. Also ich bin, es ist der erste Teil und der erste Teil wurde jetzt hier nochmal neu verfilmt und hat ihn von ein paar 90 Minuten halt auf 116 Minuten hochgebracht. Hat das alles länger gemacht, hat das alles irgendwie auch ein bisschen runder gemacht, das verstehe ich, das ist jetzt auch ein runderer Film. Aber es hat nichts Neues und das sieht man auch am Einspielergebnis und das Ding soll auch floppen, es tut mir leid. Ich mag diese Geschichte so sehr, aber nicht auf diese Art und Weise. Und da sind tolle neue Sachen, hätte man da reinbringen. Manche Figuren besser ausarbeiten können. Vielleicht manche Drucksituationen besser ausarbeiten können, weil das vor allem im Animationsfilm nicht so gut funktioniert hat. Das hat man bei Drachenzähmen leicht gemacht, die Realverfilmung irgendwie besser hingekriegt. Aber hier drückt sich in jeder einzelnen Sekunde der Gedanke auf, den habt ihr nur gemacht, um Kohle zu machen. Und das ist das Schlimmste, was man einem Film eigentlich unterstellen kann. Das ist die Negativierung des Künstlerischen, des Entwickeln, des Präsentierens. Und deswegen war ich so furchtbar wütend, als ich aus dem Film gekommen bin.
Was kann man nochmal sagen? Ich meine, klar, jedes Studio hat das Ziel, Geld zu generieren und Profit zu machen. Das ist nichts Verwerfliches, aber, und das hast du eben auch ganz gut gesagt, man muss nebenbei immer schauen, dass das Künstlerische nicht auf der Strecke bleibt. Und ich habe das Gefühl, dass Disney, wir müssen jetzt keine Sorgen um das Studio machen, die werden dann auch wieder ihre Erfolge einfahren mit anderen Filmen. Toy Story 5 gehört ja auch zu ihnen, ist schon wahnsinnig erfolgreich. Also da kann man auch mal so einen Vaiana-Flop abschreiben. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht nehmen sie ja die Studio-Bosse das zu Herzen, weil das höre ich ja raus. Also irgendwann ist dann auch mal gut. Man kann jetzt nicht völlig kreativlos sein und am Ende wird dann mit den Füßen abgestimmt an der Kinokasse in dem Fall und das kriegt man schon mit. Ich glaube, dass selbst die größten Fans, und du gehörst ja im Zweifel zu Fans, dann mitbekommen, nee, Hausaufgaben richtig machen, da muss es dann neue Impulse geben.
Ja, nein, vor allem, wir reden ja auch nicht so ein Ding, dass die am Wochenende irgendwie in einer Garage gedreht haben. Also das ist ja ein riesig teurer Film, der wird ja auch an die 100 Millionen gekostet.
Na, sogar noch mehr, 250 Millionen US-Dollar, etwa so viel wie die Odyssee, über den wir heute auch noch, den wir als Thema noch haben, sprechen werden.
Wow, mal gucken, wie viel Dwayne Johnson dafür gekriegt hat, der sich wahrscheinlich die Taschen unfassbar vollgestopft hat. Also da möchte ich auch niemandem zu nahe treten, auch wenn ich es vielleicht aus Versehen tue. Aber das kann nicht sein. Und es gibt ja auch Beispiele, ich meine, Guy Ritchie hat ja zum Beispiel die Neuverfilmung von Aladdin gemacht, die Live-Action. Die war klasse, die hatte einen neuen Song drin, die hat die Variationen anders gemacht, die hat die Schwerpunkt auch mehr auf den Genie gelegt. War auch okay für mich, dass Will Smith da mehr Screentime hatte als Aladdin, als Genie. Das waren Neuerungen. Aber hier, genau wie die, was war es vorher, Meerjungfrau Ariel, da haben sie sich keine Mühe gegeben. Also ich weiß nicht, was das nächste noch in den Startlöchern von Disney diesbezüglich ist, aber das werden sie nicht weiter aufrechterhalten können und das sollen sie auch nicht weiter. Vor allem, weil das ja auch tolle Leute sind, die da am Set arbeiten. Also das verstehe ich halt überhaupt nicht. Also Finger weg von diesem Film, nicht dort reingehen, lieber nochmal Vaiana gucken, zu Hause gemütlich mit den Füßen in einem Eisbottich und wirklich genießen, weil das ist wirklich, man sagt immer so schnell Meisterwerk, aber aus Disney-Sicht finde ich das absolut, weil der ist wirklich rundum gelungen und ich freue mich darauf, den schon bald wieder zu gucken, aber nicht diese Realverfilmung und nicht dieses wirklich dahingerotzte und das muss man einfach so sagen, Entschuldigung, dass ich diesen Begriff verwende, dieses wirklich uninspirierende Werk uns da zu präsentieren und da muss ich einfach sagen, ich meine mal mit 12 Euro, den kann man auch in 3D gucken, dann ist man bei 14 Euro Loge, das ist ein Witz, also das ist einfach ein furchtbarer Witz, so einen Film rauszubringen.
Sagt Patrick über Vaiana, wir haben schon rausgehört, nicht wirklich eine Empfehlung, wer aber sagt, der Vollständigkeit halber will ich auch diesen Live-Action-Film sehen. Er läuft im CineStar in Erfurt. Wir hören jetzt ein bisschen Musik und werden hier weiter mal die Straßenbahn zählen. Wir sind ja heute rausgegangen, sitzen am Hirschgarten, im Hintergrund spielen Kinder und wir gucken mal, was hier im realen Leben noch so passiert und dann gucken wir, was weiter auf der Leinwand passiert.
sage dir, lass mich nicht wieder im Stich!
Raus, Bert.
Was willst du denn wissen?
Ich will wissen, wer wen im Empagadero im August 1879 erschossen hat.
Johnny, Moment mal. Du bist kein Detektiv mehr. Was geht hier vor?
Sein oder nicht sein. Das ist...
Zwei glorreiche Halunken. Der Klassiker der Woche.
Ich weiß nicht. Ich bin immer von Unruhe erfüllt. Ich glaube, es wohnen zwei Seelen in mir. Die eine ruft mich zurück. Zurück nach Haus und Herd. Aber die andere treibt mich immer wieder hinaus in die Welt und auf das stürmische Meer. Und in das Abenteuer.
Und da hört man vielleicht schon so ein bisschen wie bei einer alten Schallplatte. So die Tonspur, das ist schon so ein bisschen verknackst. Die Synchronsprecher würden heute auch nicht mehr so reden. Das war ein sehr, sehr alter Ausschnitt aus dem Film Die Irrfahrten des Odysseus. 1954 entstanden, italienischer Film, aber mit einem amerikanischen Hauptdarsteller, Kirk Douglas, der Odysseus spielt. Und wir haben diesen Film als Klassiker der Woche herausgesucht, aus aktuellen Anlass, weil es jetzt eine neue Verfilmung der Odyssee von Homer gibt, von Christopher Nolan. Deswegen haben wir beide uns diesen Film angeschaut. Und um direkt auch mal reinzuschauen, Patrick, wir nennen ja die Rubrik nicht umsonst Klassiker der Woche, aber hier könnte man noch ein Fragezeichen noch anfügen. Klassiker der Woche, Fragezeichen, weil es verwundert einen, dass dieser Film für viele als Klassiker gilt, denn so richtig gut ist er nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also das ist kein guter Film. Es gibt da drin hanebüchende Sachen. Unsere Hauptfigur ist irgendwie die ganze Zeit wie so ein Till-Eulenspiegel, der ist irgendwie die ganze Zeit gut gelaunt. Ey, da kommt das Glück, das kriegen wir hin, machen wir Wein. Also es ist wirklich ganz merkwürdig. Es ist wahnsinnig reduziert. Es spielt zwar auch zum Teil auf Ithaka. Wer die Odyssee kennt, weiß ja, dass das Odysseus losschickt. Aber weil er Poseidon verärgert hat, lässt er den ein bisschen länger rumschiffern. Obwohl ja die Belagerung alleine schon von Troja 10 Jahre gedauert hat. Und ich glaube, so kommen nochmal 10 Jahre drauf, die herumirrt, deswegen heißt es ja auch die Irrfahrten. Man konzentriert sich wirklich auf zwei kleine Episoden und im Grunde genommen ist das so ein typischer Film, wo man im Drehbuch gesagt hat, na dann lassen wir den Kirk aber nochmal kommen. Ne? Also das ist wirklich so auffällig und auch aus moralischer Sicht heutzutage, ich meine, sie, Penelope, also seine Frau, die zu Hause wartet, ja, muss die ganzen Freier, weil sie so wunderschön ist, muss sie ablehnen, ja, ist auch in der Vorlage so. Aber auch selbst in den 60ern hätte man sagen können, naja, da kannst du ja jetzt nicht so machen, dass Odysseus hier die ganze Zeit irgendwie, ich will jetzt nicht sagen rummacht mit allen, aber so ist es ja nun mal so in dem Film. Also kommt dann eine attraktive Frau näher. Ich meine, gerade Circe wird ja auch noch von der gleichen Darstellerin besetzt, wie die auch die Penelope gespielt. Und da muss man ganz klar sagen, also der ist schon wirklich angestaubt. Und wir haben auch so eben nochmal so überlegt, so im Vorgespräch. Ich meine, Klassiker, was bedeutet das? Klassiker heißt, er war damals groß oder er wird heute nochmal gezeigt. Oder muss man auch mal sagen, okay, unterscheidet man auch Klassiker, die es vielleicht, ich meine, vielleicht sind die 10 Gebote gar nicht so gut. Vielleicht ist Ben-Hur gar nicht so gut, aber weil der halt jedes Jahr nochmal im Fernsehen irgendwie gebracht wird und man da irgendwie Nostalgieschiene rausholt, merkt man vielleicht auch, dass Klassiker zwar mal Klassiker geworden sind, aber vielleicht heute gar keine mehr sind.
Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Interessant ist halt eher so die Hintergründe, ne? Dass man, also das mussten wir auch nochmal nachlesen natürlich, aber damals war es mit einer der teuersten Filme überhaupt für $10 Millionen inszeniert und Dino De Laurentiis, ein Produzent, der über Jahrzehnte prägend war, nicht nur fürs italienische Kino, dann später auch fürs Weltkino, hat dann zum Beispiel auch Filme wie Hannibal produziert, der hat eben das Geld besorgt. Aber ich verstehe für ein Publikum des Jahres 1954, 55, dass man, da gab es auch viele Schwarz-Weiß-Filme im Kino, allein, dass der Film in Farbe war, vermutlich hat dem schon so einen Stellenwert verschafft. Aber so richtig, auch was den Schauwert angeht, die Schauplätze, also da sind sie nicht weit gefahren, sage ich mal, um das alles einzufangen. Also man hat ja gedreht in Rom, in den Cinecittà-Studios, hat wahrscheinlich dann noch im Stadtpark von Rom ein paar Außenszenen gedreht. So wirkt es manchmal ein bisschen.
Also ganz furchtbar. Also es gibt auch so eine Szene, wie er immer aufs Meer guckt und das soll uns so symbolisieren. Ah, Drang und nach außen. Und wenn ich überlege, wie viele Jahre später hat Sergio Leone seine Filme gemacht? Das müsste ja dann auch nur ein paar Jahre.
10 Jahre später etwa.
10 Jahre, so viel, ach ja, stimmt, war ja Anfang der 60er. Und was der für eine Bandbreite aus Spanien rausgeholt hat, also da hätte man auch griechische Inseln ein bisschen mehr raus. Und dann klappt das da so dagegen, als ob man am Stotternheimer Strand ist und denkt mir dann so, also jetzt war irgendjemand, muss doch zum Kameramann gesagt haben, weil das Ding hat 10 Millionen gekostet, umgerechnet wahrscheinlich 300 Millionen oder so. Und ihr schafft es nicht mal eine andere Perspektive, wie ihr aufs Meer rausguckt. Also da, das war wirklich, wirklich richtig schwach. Und ich muss auch sagen, ich meine, so eine Nebenrolle spielt der Anthony Quinn zum Beispiel auch mit. Das ist ja furchtbar, was der der hier spielt, der ist ja überhaupt nicht, wird der ernst genommen. Ich weiß gar nicht, ob der so am Wochenende angeflogen kam. Ja, sagst mal hier einmal blöd und dann sagst du nochmal, du stinkt hier und dann bist du auch schon wieder weg. Also sein Tod, ganz furchtbar, also völlig belanglos. Also da hat man sich überhaupt keine... Ich finde, dass das ein routinierter TV-Film ist, der einfach viel Geld hatte, das aber gar nicht so viel eingesetzt haben und dann aber ins Kino mit Farbe gekommen ist und ein bisschen laut und spektakulär war und für die damaligen Verhältnisse schon auch laut und spektakulär war. Aber hier ist viel Rauch um nichts, um mal 3 Euro fürs Phrasenschwein zu bedienen. Und Klassiker der Woche, ich glaube, man kann zum Klassiker werden, aber man kann es auch wieder nicht werden. Und ich glaube, wir sollten in unserer Rubrik nochmal gucken, sind das denn heute nochmal Klassiker? Obwohl ich auch schön finde, das können wir ja vielleicht auch so mit einsehen, das Überprüfen des Klassikerstatus. Ich meine, vielleicht sagen wir jetzt, Fight Club ist ein Kultfilm, in 15 Jahren ist es ein Klassiker und in 45 Jahren ist es vielleicht nur noch ein Kultfilm, gar kein Klassiker mehr. Aber ich fand es schön, dass der Film uns da ein bisschen mal in die Enge getrieben hat, aber man muss schon ganz klar sagen, wenn man den im Fernsehen guckt, also das ist nicht schlimm, wenn man nebenbei auch mal kocht oder so, aber der geht auch Gott sei Dank nicht sehr lange, den kann man auch schnell gucken, aber ich mag jetzt einfach mal ganz unvorbelastet sagen, ich glaube, die Percy Jackson Serie, die auf Disney läuft, die hat wesentlich mehr zu sagen, hat wesentlich mehr Figuren, Tiefe etc. Und der neue von Nolan wird da auch viel neue Sichtweise. Oder Reise nach Ithaka, dies Jahr ins Kino gekommen mit Ralph Fiennes. Lieber mal vielleicht sowas gucken als diesen Film.
Also deswegen Irrfahrten des Odysseus nicht wirklich nochmal sehenswert. Interessant übrigens auch, dass so als letzter Fakt, den wir nochmal so raushauen, 1954 entstanden, damals auch 54 italienischen Kinos gekommen, 55 in die westdeutschen Kinos und in die DDR-Kinos, da hat man sich ein bisschen Zeit gelassen, 1984 erst gekommen. Also hier in Erfurt lief er erst ab 1984, also die Odysseus-Fans mussten da wirklich 3 Jahrzehnte warten, ehe dann auch dieser Kirk Douglas-Film hier zu sehen war.
We wait till face turns blue. Großvater glaubte daran, dass der Teufel zurückkehren würde, wenn jemand aus dem Buch der Toten liest.
Kunde. Die ganze Familie kann wieder vereint werden.
Ja, ihr merkt schon, das war ein Ausschnitt aus einem leisen Filmdrama. Nicht wirklich, das kriegt man mit hier am Schreien und an der Angst. Es ist ein Horrorfilm, über den wir jetzt hier sprechen. Und zwar ein Horrorfilm, der auf einer Reihe basiert, die schon mehr als 40 Jahre alt ist. Ursprünglich kam der erste Film Evil Dead 1981 in die Kinos. Ein ganz kleiner Film, bei uns übersetzt mit Tanz der Teufel. Und nun gibt es einen weiteren Film aus der Evil Dead-Reihe, Evil Dead Burn. Nach wie vor produziert von Sam Raimi und auch Robert Tappert, die auch schon beim Original mit dabei waren, die wirklich Freunde waren und da gemeinsam inszeniert haben, zusammen mit Bruce Campbell damals. Jetzt also ein neuer Film. Mich hat's überrascht, dass es überhaupt einen neuen Film gibt. Aber verständlicherweise, weil der Vorgänger Evil Dead Rises relativ erfolgreich war. Und du kannst aber mal sagen, worum es diesmal geht. Wir haben ja eben nicht so viel rausgehört, außer diesen Schreien und besorgte Gesichter, die wir aber nicht sehen konnten.
Ja, also erstmal muss man sagen, es gab ja schon mal wie so eine Art Remake oder Reboot von Fede Alvarez, das Evil Dead hieß, und das war damals ein Schlag in die Magengrube. Der hat alles aufgegriffen, hat den Humor nur weggenommen, hat aber dieses, das nennt, es ist ja wirklich eklig oft, weil nicht nur die Brutalität, sondern es ist auch eklig, weil es viel auch um Übertragung geht. Und das war so, dass im letzten Teil im Rises man auch so ein Ende gemacht hat, das vielleicht so ein bisschen auch Anknüpfungspunkte gibt. Auf jeden Fall beginnt dieser Film genau da, wo der letzte Teil aufgehört hat. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich hatte den gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber wir hatten jemanden, der den Film gesehen hat und meinte, ja, sind ja die. Und ich so, ah ja, stimmt. Naja, auf jeden Fall beginnt das dann auf dem See auch und ich fand auch die Idee ganz toll und saß dann auch drin. Und dann hat der Film auch angefangen und dann hat er schon ein paar Neuerungen drin gehabt. Also wir haben wieder die typische Gruppe, die sind wieder in einem Haus, bloß dass es so ist, dass man sonst, und das war Teil der ersten drei Teile von Sam Raimi, der ja dann ausgestiegen ist, dass man nie wusste, wer infiziert war. Und deswegen war der erste Teil auch so lange beschlagnahmt, weil man nie wusste, stirbt jetzt ein Mensch oder stirbt ein Mensch, der von einem Dämon besessen ist. Das hat man sich jetzt gespart. Man hat jetzt gesagt, pass auf, wir gehen eher Richtung Fede Alvarez. Wir zeigen eindeutig. Und das ist eine Neuerung, die unfassbar, na, gerade nach der Pandemie, unfassbar nahe eingeht, weil dieses Anstecken plötzlich zum Thema gemacht wurde. Und da habe ich mir gesagt, oh, stark, der Regisseur hat vorher Spider gemacht, das ist ein französischer Regisseur, der Spider, der wirklich uns schon bewiesen auf engen Raum sehr viel Suspense und auch Brutalität zeigen kann und zeigt uns hier wirklich dann auch eine Geschichte. Ich will gar nicht auf die Details eingehen, jeder soll, weil das, die Geschichte ist nicht das Besondere, sondern es geht eher, wie agiert die Gruppe zusammen. Und gerade am Anfang zum Beispiel hat man eine unfassbar lange Beerdigungsszene, was ganz neu war, weil normalerweise wäre gerade den ersten Tanz der Teufel, ich nenne ihn auch mal Tanz der Teufel, weil er auch diesen Humor ja auch drin hatte, mit Bruce Campbell auch, muss man ganz klar sagen, war hier nichts mit Drama. Wer da gestorben ist, der ist dann gestorben, da wurde kurz geschnieft und dann wurde die Kettensäge angeschmissen. Da sind wir weg. Das Fede Alvarez hat es ernster gemacht. Und ich finde es schön, dass der neue Film sozusagen so ein bisschen von beiden hat. Auch der Humor, der so reinkommt, ist so ein richtig schöner. Und das war beim ersten Tanz, das waren so Rohrkrepierer-Gags. Also man war sich schon im Klaren, gerade Bruce Campbell kann das ja schon, schlechte Gags zu machen, zu wissen, dass sie schlecht sind und trotzdem charmant zu sein. Und das hat man hier auch wieder aufgegriffen. Und somit hat man irgendwie aus beiden Welten beides versucht, in diesen Film reinzupacken, was ich erstmal unfassbar erfrischend fand.
Ich bin jetzt erstaunt, weil ich konnte vorher gar nicht einschätzen, wir haben bewusst noch nicht über den Film vorher gesprochen, soll ja alles on air passieren, wie du den Film einschätzen wirst, weil ich mal so denke, es gibt jetzt schon so viele Teile, auch eine Serie über Ash, die ursprüngliche Figur, dass ich dann mal so denke, es könnte jetzt alles auserzählt sein, ist auch möglicherweise so, aber offenkundig gibt es noch genügend frische Impulse, dass es dann am Ende doch funktioniert.
Für mich schon. Also die Leute, mit denen ich den Film gucken war, haben den so als Standard-Horrorfilm wahrgenommen. Und ich glaube, dass das auch schnell passieren kann. Ich glaube aber gerade, für den der Film halt in erster Linie auch gemacht ist, ist ja auch gerade dieses Genre-Publikum, weil er ist unfassbar brutal, er ist unfassbar eklig. Es ist eine 18er Freigabe und ich bin mir nicht mehr sicher, ob der im Heimkinobereich auch Uncut ohne Spio-Freigabe rauskommt. Also da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich Cape Light oder so muss wahrscheinlich wieder kämpfen. Da warten wir noch ab. Das finde ich aber ein bisschen ungerecht, weil gerade diese Nuancen bei Horrorfilmen sind eigentlich das Wichtige. Und wie gehe ich mit den Figuren um? Und wie lasse ich die Figuren auch diesmal miteinander interagieren? Und diese Ernsthaftigkeit Leichtigkeit habe ich sehr genossen. Die Schauspieler bringen das alles super auf die Platte. Und ich muss schlussendlich sagen, dass ich so einen rundum, so einen richtig schönen, kleinen, dreckigen Film einfach bekommen habe. Und das ist immer so schon so ein Lob. Das ist wie so, wenn ich so ein Liebesdrama habe und ja, die Romanze funktioniert und dann reicht das auch. Dann braucht man nicht drumherum. Und so ist das auch in diesem Film. Das ist ein kleiner, feiner, dreckiger, blutiger, ekliger Film. Und genau das ist perfekt. Genau so muss ein Evil Dead Film sein. Nicht anders. Nicht irgendwie die Welt erklären oder moralisch integer agieren oder vielleicht einen Held am Ende zeigen. Nee, wenn hier eine Waffe gezeigt wird, dann wissen wir, aha, da wird also, jetzt macht jemand die Spülmaschine aus und zieht dieses untere Fach raus und da gucken ganz viele Bestecks raus. Da weißt du doch schon, na mal gucken, wer sich da reinfallen lässt. Und das ist das Tolle und das mag ich sehr, wenn so ein Film so mit mir spielt und mir mit kokettiert und auch mit sich seiner Rolle so bewusst ist. Und mehr sollen die auch nicht machen. Und deswegen, der war günstig produziert, ist super erfolgreich und genau so muss es sein. Und kleiner Hinweis auch noch, wer sich diesen Film am besten in der Spätvorstellung mit Freunden oder ähnliches anguckt, bitte nach dem Abspann sitzen bleiben, auch wenn das Licht schon angeht. Es gibt nach dem Abspann noch mal eine Szene, weil es wohl weitergeht. Also für mich ist das ja immer überhaupt nicht wichtig und der steht für sich auch allein und ich kann auch jetzt schon sagen, der ein oder andere wird den Film nicht überleben, ganz überraschend. Deswegen finde ich das alles immer gar nicht so schlimm. Für mich sind eher diese kleinen Punkte innerhalb der Geschichte wichtig und ich finde, die hat man mit ganz viel Liebe und Ideenreichtum aufgefüttert, aber ohne das Konzept zu verraten. Und mehr kann ich nicht von so einer Art Film erwarten.
Sagt Patrick über Evil Dead Burn und du hast schon gesagt, also sitzen bleiben, Abspann, Spätvorstellung, sich anschauen, nochmal ganz genau gucken, wann er überhaupt läuft. Schön, dass er bei uns im Kino im CineStar läuft, in CineStar Erfurt, kann man sich den Film anschauen.
Baby, come with me. Ah, we can watch the bullfight together. Bianca Merz, Hellingers Nachfolgerin.
Bianca? Kommt ihr aus der Zone?
Ich glaube nicht.
Woher willst du das wissen? Bist du Zonenexperte?
Ich bin aus Erfurt.
Ihr braucht doch überall ein Visum, oder?
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin auf Radio Frei.
Versuch dir mal vorzustellen, du wärst in der Kreidezeit. Du kommst auf eine Lichtung und siehst plötzlich diesen 2 Meter großen Truthahn vor dir. Er bewegt sich wie ein Vogel und nickt leicht mit dem Kopf. Du bleibst stehen, weil du meinst, dass sein visuelles Erkennungsvermögen nur auf Bewegungen basiert, wie beim Tyrannosaurus Rex. Und dass er dich übersieht, wenn du dich nicht rührst. Aber nein, nicht der Velociraptor. Du starrst ihn an. Und er starrt einfach nur zurück. Und dann wirst du angegriffen, nicht von vorn, sondern von den Seiten. Von den anderen beiden Raptoren, von denen du gar nicht gewusst hast, dass sie da sind. Der Velociraptor jagt nämlich im Rudel, verstehst du? Er benutzt eine koordinierte Angriffsstrategie. Und auch heute sind wieder mehrere unterwegs. Und damit wirst du aufgeschlitzt. Mit einer 16 cm langen Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzeh. Er macht sich nicht die Mühe, dir die Halsschlagader durchzubeißen wie etwa ein Löwe. Nein, nein. Er schlitzt dich einfach auf. Hier. Oder hier. Oder vielleicht quer über den Bauch, sodass deine Eingeweide rausquellen. Das Wichtigste ist, dass du dann noch lebst, wenn sie anfangen, dich aufzufressen. Und darum solltest du ein bisschen mehr Ehrfurcht haben.
Ich denke, viele von euch werden diese Melodie, die hier läuft, erkennen. Das ist die Musik aus Jurassic Park von John Williams. Und Grund, dass wir diese Melodie spielen, ist die Tatsache, dass der Hauptdarsteller von Jurassic Park, Sam Neill, vergangenen Montag im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Darüber gilt es zu sprechen. Und da merkt man so, wie sehr Sam Neill allein durch diese eine Rolle, er hat sie dann noch 2-mal in anderen Jurassic Park Filmen wiederholt, durch diese eine Rolle dann eben so Teil der Popkultur geworden ist, weil ich glaube, bei dir war es auch so, dass ganz schnell Freunde über WhatsApp-Nachrichten, SMS reagiert haben. Das zeigt ja, dass er schon einen gewissen Stellenwert hat. Wie hast du denn erfahren, als dass er gestorben ist?
Ja, genau so. Ich habe so eine Filmgruppe und ein Kollege hat gemeint, ein Downer. Und hat das eben mitgeteilt. Und natürlich, Sam Neill war Dr. Grant, also Dr. Alan Grant, um es mal auszuführen. Für mich war das eine ganz tolle Figur. Für mich erinnert es auch die Erinnerung, ich habe immer das Gefühl, dass technische Dinge in meiner Gegenwart nicht funktionieren. Und seine Rolle war es auch so. Immer wenn die irgendwie so einen Scan gemacht haben, fängt es ja an zu ruckeln. Das war ja der Gag daran, dass er sozusagen selbst ein Fossil ist. Das war ja so diese Figur hat es ja auch in dem Film wiedergegeben. Und ich fühlte mich ihm so nah. Und ich finde, mich war das der Intelligente, neben die von James Goldblum gespielten Figur, in dem Film, dass ich einfach sagen muss, okay, die ist komplett hängen geblieben. Und immer, wenn ich ihn wieder gesehen habe, und wir sind die Filmografie ja eben auch mal durchgegangen, muss ich ganz klar sagen, dass es wirklich, da wird was fehlen irgendwie.
Wir haben uns natürlich beide nochmal nachgeschaut. Sam Neill, was hat er vorher gemacht? Was gibt's noch für Filme, die einem einfallen? Er ist Neuseeländer. Ich musste immer nachschauen. Neuseeländer, Australier, weil er dann auch Australien mit Filme gedreht hat. Aber er ist Neuseeländer, geboren allerdings in Nordirland. 1947 ist mit seiner Familie dann 1954 nach Neuseeland zurückgegangen. Hat dann studiert, ganz klassisch, und hat dann zunächst bei einer Regierungsbehörde Neuseeland, der National Film Unit, als Drehbuchautor und Regisseur ist er darüber ins Filmgeschäft gekommen. Hat dann Ende der 70er erste Filme gedreht, die wir heute alle nicht kennen, weil das australische Filme sind. Allerdings von Leuten, die man dann später besser kennenlernt. Er hat zum Beispiel einen Film gedreht namens Schlafende Hunde von 1977. Den Film selber kennt man nicht, aber den Regisseur Roger Donaldson, der hat später dann Die Bounty gedreht oder Species oder auch 13 Days, also auch ein Regisseur, der dann mitbekannt geworden ist. Und Ende der 80er, kann man sagen, ist Sam Neill dann auch in Europa und vor allen Dingen Hollywood bekannt geworden durch Filme wie Todesstille. Das ist ein Thriller, der nur auf einer Yacht spielt mit Nicole Kidman und Billy Zane. Und das sei auch gerne mal erwähnt, das zeigt so seine wachsende Popularität Ende der 80er Jahre. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, er war ja sogar 1987 im Gespräch als James Bond, als Nachfolger von Roger Moore. Kann man sich auf den Specials von den James Bond DVDs Probeaufnahmen sogar mit ihm anschauen, weil er auch für Der Hauch des Todes mit vorgesprochen hat.
Hätte gepasst. Also ich mochte immer sehr von seinem Schauspiel, dass es ein bisschen mehr Zurückhaltung gab. Es gibt so Schauspieler, die kommen so raus und die quietschen rum, wie Kevin Hart so ungefähr. Aber das war er nie. Er war immer die stilleren Rollen. Wir haben ja eben auch im Vorgespräch gesagt, dass du dich ja gar nicht daran erinnern kannst, dass er in Jagddoktor Roter Oktober mitgespielt. Für mich war der wichtig, gerade was mit seiner Figur auch an Bord passiert. Ist ja eigentlich stellvertretend für das, was eigentlich ja mit Sean Connery wahrscheinlich passiert wäre. Aber vielleicht war er zu groß und haben es deswegen aus dem Drehbuch rausgenommen. Und egal, wo ich ihn gesehen habe, auch bei John Carpenter in Die Mächte des Wahnsinns, ein Film, der lange Zeit, den ich nicht gucken konnte, weil der auch in Deutschland indiziert war, muss ich ganz klar sagen, als ich ihn nicht gucken kann, habe ich so gesagt, dass ich ihm immer gefolgt bin. Es war nie so eine Rolle, die mich abgestoßen hat. Und selbst als Bösewicht in Peaky Blinders, da muss ich sagen, war er wirklich ein Ekelpaket, das muss man jetzt auch mal so sagen. Aber selbst sein Ekelpaket war so zurückhaltend gespielt, dass viel, viel Interpretationsspielraum da war. Und ich mochte sehr sein Gesicht und er hatte auch eine besondere Art zu sprechen gehabt. Also ich muss ehrlich sagen, gerade weil du sagst, die Frühwerke, für mich sind die Frühwerke eigentlich auch die, die so ein bisschen auch im Gedächtnis hängen geblieben sind. Es gab dann später nochmal einen Film, der wirklich wahnsinnig bei mir Einfluss genommen hat. Aber so diese Filme, das war ganz toll. Aber wie so oft ist es denn bei so tollen Schauspielern, dass sie dann doch eher in den Nebenrollen auch einfach bleiben und selten wirklich jemand auch sagt, jetzt auch mal nach vorne.
Man kann sagen, die Hochzeit, also die bekannten Filme, die sind wirklich in den 90er Jahren entstanden. Also Jurassic Park ist der bekannteste. Ein Jahr vorher hat er das Piano gedreht. Ja. Und ein Film, den man auch noch nennen muss, der fast ein Geheimtipp ist. Mit Lawrence Fishburne hat er den gedreht. Event Horizon am Rande des Universums. Ein Film aus dem Jahr 1997. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich anschauen. Und später hast du gesagt, Peaky Blinders war mit dabei und Neuseeländer. Und er sicher hat dann mehrfach mit dem Regisseur Taika Waititi gedreht. Genau. Unter anderem Thor 3 und Teil 4, glaube ich, mit dabei. Und auch noch einen anderen Film, von dem ich noch nie gehört habe.
Ja, also wenn man wirklich mal Taika Waititi so ursprünglich sehen möchte, bei Thor muss er sich ja ein bisschen anpassen, ist Wo die wilden Kerle wohnen. Und das ist wirklich, das ist mein wirklicher Geheimtipp und es geht darum, dass er so ein grumpy Australier oder Neuseeländer ist, der auch irgendwie so eine Art Outback wohnt und seine Frau und Kind aber adoptiert, weil sie sagt, oh, wir können was zu tun haben, diese Frau aber dann verstirbt und jetzt sitzt er so da und das Einzige, was er kann, ist irgendwie in die Wildnis rauszugehen, also, oh, dann nehme ich dich mit und dann wird dieser Film unfassbar ernst, aber nicht aus deren beiden Sicht und das ist der Humor von Taika Waititi, alle dringend drumherum, oh, ein Mann alleine mit einem Junge im Wald, Pädophiler vielleicht oder so, also nimmt die harten Themen wirklich auf. Und diese Chemie, dieser Junge ist der Junge, der dann auch in Deadpool 2 nochmal für Furore gesorgt hat. Also früh gecastet schon, ganz toll auch von Taika Waititi. Und diese Chemie und dieses Wundervolle und ihn auch in dieser Rüstung zu sehen, also so diesen Hut, wie man sich das so vorstellt, so ein bisschen Indiana Jones mäßig und wie die zusammen dann da rumlaufen und über alltägliche Dinge reden und zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen haben. Das ist so brillant geschrieben und von diesen beiden Darstellern in einer Einöde gedreht, dass man einfach nur verliebt sein kann. Und das ist wirklich so ein richtiger Geheimtipp, also wirklich rausgehen. Der ist sogar von Sony produziert, also den kriegt man auch ohne Probleme. Und da habe ich mir so gedacht, warum nicht mehr? Das hat mir so gefehlt, weil es eine Leading Role war. Und das habe ich so selten von ihm gesehen, weil man hat ja vor allem die Szenen nur gesehen und dann war er vielleicht auch schon wieder weg. Oder war denn der Bösewicht? Event Horizon ist ja auch eigentlich, naja, machen wir uns nicht vor. Oder Mächte des Wahnsinns, das sind jetzt keine Rollen, wo man am Ende sagt, noch, den möchte ich jetzt aber knuddeln. Aber in diesem Film ist das eine ganz andere Dimension. Und das ist so, als ich das heute gelesen habe oder mir das jemand mitgeteilt hat, waren das so diese zwei zwei Filmen, die einfach auch emotional bei mir was gemacht haben. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz toll. Und deswegen wird er aber auch, und das kann man ja immer sagen, für immer und ewig im kollektiven Bewusstsein bleiben, weil diese Werke hat er nun mal geschaffen. Und das ist ja das Los der Künstler, die nicht, wenn wir beide draufgehen, ich weiß jetzt nicht, ob die Halunken nochmal gehört werden, aber diese Filme kann man dann wirklich immer nochmal gucken.
Soweit unsere Erinnerung an den neuseeländischen Schauspieler Sam Neill, der jüngst am vergangenen Montag im Alter von 78 Jahren verstorben ist, dessen bekannteste Rolle die des Dr. Alan Grant in Jurassic Park gewesen ist.
Das ist ein Dinosaurier.
Nicht auszuhalten, dieser alte Teufelskerl hat es doch geschafft.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin auf Radio Frei.
Thank you.